Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Nur wenige Bereiche der Gesellschaft sind so männlich dominiert wie der Spitzensport. Laut dem US-Magazin Forbes sind unter den 100 bestbezahlten SportlerInnen nur zwei Frauen. Die Tennisspielerinnen Naomi Osaka aus Japan und Serena Williams aus den USA. Hätte die Entwicklung anders verlaufen können? Vor genau 100 Jahren fand zum ersten Mal die Frauenweltspiele statt. Ein Anlass für Ronny Blaschke, um auf die Emanzipationsgeschichte des modernen Sports zu blicken.
Die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 in Athen blieben für Sportlerinnen geschlossen. Bei den folgenden vier Spielen bis 1912 wurden einige Sportarten für wenige Frauen geöffnet, etwa Golf, Tennis und Bogenschießen, doch der Zugang zur Kernsportart Leichtathletik blieb versperrt, erinnert die Sportsoziologin Petra Zschoppe von der Universität Leipzig.
Diese Einschränkungen, die mit diesem traditionellen Bild von Weiblichkeit eben begründet worden sind, aber auch noch irgendwelche medizinischen oder Pseudo-Argumente, wo man gesagt hat, ja, zarte Konstitution, das geht nicht, oder gar dann so Übungen, wo gesprungen wird und ähnliches, da könnte die künftige Mutterschaft irgendwie in Gefahr geraten.
Während des Ersten Weltkrieges mussten Millionen Frauen in Fabriken hart arbeiten. In einigen Ländern erhielten sie erstmals das Wahlrecht. Doch das Internationale Olympische Komitee IOC lehnte eine Gleichstellung im Sport ab. Dagegen setzten sich Frauen zur Wehr, zum Beispiel Alice Milliard. Die französische Ruderin gründete 1921 den Internationalen Frauensportverband FSFI, damals eine Revolution. Bei Versammlungen berichteten Sportlerinnen über jahrzehntelange Ausgrenzungen, sagt Petra Zschoppe.
Gab es aber klare Einschränkungen, was die Bekleidung betrifft oder auch was die Übungen betrifft. Ne? Also Füße nach unten, Knie zusammen, sowohl in der Art der Bewegungsausführung als auch in der Präsentation des Körpers ist sehr strikt reglementiert worden, was Mädchen durften, denn Frauen durften es noch weniger. Also eine verheiratete Frau in Turnen oder Sport, das war noch weniger vorstellbar.
Ende März 1921, vor genau 100 Jahren, fanden die ersten Frauenweltspiele in Monte Carlo statt. Mit 100 Sportlerinnen aus England, Frankreich, Italien, Norwegen und der Schweiz. Die männlich geprägten Zeitungsredaktionen waren jedoch eher auf der Suche nach exotischen Einzelgängerinnen. Beispielhaft dafür steht Gertrude Ederle. Die US-Amerikanerin durchschwamm 1926 als erste Frau den Ärmelkanal und schaffte es in alle Zeitungen.
Gertrude Ederle is there again, smiling for photographers, much as she did.
Die französische Ruderin Alice Milliard wollte hingegen über die Schlagzeilen hinaus Strukturen schaffen. 1922 fanden die zweiten Weltspiele in Paris statt, dieses Mal als Frauenolympiade mit 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei den dritten Weltspielen vier Jahre später in Göteborg waren bereits Sportlerinnen aus 10 Ländern vertreten und das Internationale Olympische Komitee wurde aufmerksam, sagt Petra Zschoppe.
Also das war ein wichtiger Impuls, der auch bei den Herren der Ringe nicht so gänzlich ungehört blieb. Also das führte zum einen dazu, dass die 1922 dann gesagt haben, naja, also olympisch darf jetzt nur heißen, was von uns veranstaltet wird. Das waren Verhandlungen, die dann eben auch dazu führten, dass beispielsweise zum ersten Mal in der Olympischen Charta 1924 das Wort Frauen auftaucht.
Das IOC öffnete weitere Wettbewerbe für Frauen. Bei den Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam erstmals auch die Leichtathletik. Im Gegenzug verzichtete der Frauensportverband ab 1934 darauf, eigene Weltspiele abzuhalten. Den Weg zur Gleichstellung im Sport mussten nun andere Frauen fortsetzen.
A record field of 601 starters, brave chilly winds and a steady drizzle in the 71st Boston Marathon.
Die US-Läuferin Catherine Switzer zum Beispiel machte sich in den 60er Jahren für Frauen auf der Marathonstrecke stark. Ihre Landsfrau, die Tennisspielerin Billie Jean King, forderte bald darauf höhere Preisgelder und startete eine Turnierserie für Frauen. Die marokkanische Läuferin Nawal El Moutawakel gewann bei Olympia 1984 als erste Muslimin Gold. Eine Kolumne bei der Berliner Tageszeitung Taz erinnert an solche Sportpionierinnen. Eine der Autorinnen, Alina Schwärmer, sagt, dass die lange Ausgrenzung noch heute nachwirke.
Teilweise insofern, als dass ja, Sportarten wie Turnen oder Tennis oder Eiskunstlauf oder Schwimmen, die bestimmte Körperbilder bedienen, ja immer noch für Frauen viel, viel akzeptierter sind als zum Beispiel die ganzen Teamsportarten. Weil es eben zum einen diesem Bild des eleganten Körpers entspricht und im Teamsport speziell, glaube ich, waren die Hürden auch deshalb hoch, weil das ja gefährlich war. Ich glaube schon, dass das für Männerverbände auch ein impliziter oder expliziter Punkt der Sorge war, dass Frauen sich dann politisch solidarisiert haben über Teamsport, und das wollte man eben nicht haben.
Das olympische Programm wurde nur in kleinen Schritten durchlässiger. Bei den Sommerspielen dürfen Frauen erst seit 1996 Fußball spielen und seit 2012 in den Boxring steigen. Bei den Winterspielen dürfen sie erst seit 1998 im Eishockey und seit 2002 im Bobfahren starten. Und auch heute noch gäbe es Ärgernisse, sagt Nina Probst, Gründerin des Internetportals sportfrauen.net.
Nehmen wir zum Beispiel mal den Bobsport, dass der Viererbob für Frauen einfach noch nicht erlaubt ist und die Frauen dadurch weniger Medaillen gewinnen können. Und um sie quasi so ein bisschen zu besänftigen, führt man dann den Monobob ein. Wir wollen mit unseren Artikeln und unseren Recherchen einfach mehr Aufmerksamkeit auf die Sportlerinnen lenken, dass wir Vorbilder aufzeigen, also dann eben auch jungen Mädchen, die Sport machen, zeigen, wen gibt es denn da alles in deiner Sportart?
Deutlicher wird die Ungleichheit auf der Entscheidungsebene. Das IOC nahm erst 1981 Frauen als Mitglieder auf. Von den Olympischen Fachverbänden wird aktuell nur die Internationale Triathlon-Union von einer Frau geleitet, von der Spanierin Marisol Casado. Noch immer gäbe es viele Hürden für Frauen auf der Entscheidungsebene, sagt die Journalistin Alina Schwärmer.
Also zum Beispiel gibt es ja ganz viele Studien, die sagen, wenn Frauen in Sportgremien sind, dann sind sie viel, viel seltener verheiratet als Männer. Sie haben keine Kinder in aller Regel. Und je länger Aufwand nötig ist im Gremium, desto weniger Frauen werden es. Das heißt, es geht natürlich auch ganz viel um die Frage, wie betreut die Gesellschaft Kinder und wie sozusagen werden Familienmodelle gelöst.
Zumindest bei den kommenden Olympischen Spielen im Juli in Tokio sollen fast so viele Frauen wie Männer an den Start gehen. 100 Jahre mussten dafür vergehen, seit den ersten Frauenweltspielen.
Ronny Blaschke war das, über die Emanzipationsgeschichte des modernen Sports nachzuhören als Teil der diesjährigen Denkfabrik-Serie im Deutschlandfunk. Natürlich jederzeit in der Deutschlandfunk-Audiothek.